Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zwei viel diskutierte Sachbücher hat die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal veröffentlicht. In einem setzt sie sich mit Vergewaltigung auseinander, in dem anderen mit dem weiblichen Geschlecht. Und um die Geschlechterfrage, den Diskurs über Identität und Rassismus, um all das geht es jetzt auch in ihrem ersten Roman. Identity heißt er. Und ich bin jetzt mit Mithu Sanyal in Düsseldorf verbunden. Hallo Frau Sanyal, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie aus dem grauen Düsseldorf.
Hier scheint heute mal die Sonne in Berlin. Na ja, vielleicht kommt was rüber zu Ihnen. Ich dachte, wir gehen Ihr Buch mal von außen nach innen an, denn der Titel Identity, so heißt ja auch der Blog, den die Heldin des Buchs betreibt, da steckt für mich in dieser Wortschöpfung schon so ein bisschen das Programm Ihres Romans drin, der ja auch komisch und ein bisschen albern ist, oder?
Genau, Identity ist tatsächlich irgendwie eigentlich ihr Bloggerinnenname. Also sie bloggt über Identitätspolitik, Ken und über Brüste, also Tits. Und irgendwie, und das ist auch so ein bisschen das Programm des Romans, weil es arbeitet halt mit ganz ernsten, ganz schweren Themen und ganz viel so Comedy-Brüchen darin.
Und war Ihnen das von Anfang an klar, da muss man irgendwie mit Humor drüber schreiben, weil es ist ja tatsächlich ein sehr ernstes Thema und Ihr Roman ist wirklich lustig, obwohl auf jeder Seite was steht, worüber man jetzt die ganze Gesprächszeit diskutieren könnte, weil es war auch schwer für mich, mich da zu entscheiden, aber Sie erzählen es sehr witzig.
Ich glaube tatsächlich, dass es unglaublich wichtig ist, wenn wir über diese Themen reden wollen, dann müssen wir es mit Humor machen. Also ich muss es mit Humor machen. Ich möchte niemand anderem vorschreiben, wie sie darüber reden müssen. Aber es ist, man rutscht sonst so leicht in Pathetik ab und die Leute können und wollen einem auch nicht mehr folgen, weil es geht ja wirklich ans Eingemachte. Und um sich diesen schmerzhaften Themen stellen zu können, braucht es diese Leichtigkeit. Ich habe tatsächlich Gespräche über Rassismus in einer Form, die gut funktioniert hat, zum ersten Mal in der englischen Comedy mitbekommen. Also in so Comedy-Serien wie Goodness Gracious Me, die wirklich auch sehr einflussreich für mein Buch waren. Und da war es zum ersten Mal so, dass man Leute mit ins Boot geholt hat und gesagt hat, komm, wir lachen jetzt zusammen, nicht über die Opfer von Rassismus, sondern über dieses merkwürdige Phänomen Rassismus. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Wir können ja erstmal was über Ihr Buch überhaupt erzählen. Da spielen zwei Frauen die Hauptrolle. Die Studentin Nivedita, sie ist Tochter einer polnischen, also weißen Mutter und eines indischen Vaters. Und dann gibt sie Professorin für Postcolonial Studies an der Uni Düsseldorf. Saraswati heißt sie, ist eine ganz prägende Figur für die Debatte um Rassismus und Identität. Und dann kommt raus, dass ausgerechnet diese Frau gar keine Person of Color ist, sondern weiß. Solche Fälle gab es ja in den letzten Jahren, ich meine drei Stück. Hat Sie davon einer zu diesem Roman inspiriert?
Natürlich, natürlich. Also der Rachel Dolezal-Fall in Amerika, also diese schwarze Bürgerrechtsaktivistin und Dozentin, die sich dann als weiß herausgestellt hat. Ich habe den damals durch soziale Medien tatsächlich zum ersten Mal kennengelernt und auch in meiner unglaublich offenen Blase haben Leute sehr, sehr hart argumentiert. Und die Fragen, die Rachel Dolezal gestellt wurden, waren wirklich sehr, sehr ähnlich wie die Fragen, die mir persönlich mein Leben lang gestellt wurden. Also ne, wer bist du? Wer bist du wirklich? Kannst du beweisen, wer du bist? Also gerade aus diesem irgendwie Being Mixed Race heraus, habe ich mich ja nie irgendeinem Lager wirklich zugehörig gefühlt. Und mich hat das damals sehr getroffen. Ich fand gleichzeitig aber auch irgendwie die Wut auf diese Frau sehr nachvollziehbar. Aber ich war überhaupt nicht in der Lage, es zu beurteilen von außen. Ich konnte ganz stark ihren Schmerz nachvollziehen, den sie ja wirklich in jedem Interview auch ausgedrückt hat. Und dann dachte ich mir, wäre es nicht toll, einen solchen Fall nach Deutschland zu transponieren? Wie würde das hier verhandelt werden? Und ich wollte mit Absicht eben keine Schwarze, sondern eine POC, eine Person of Color als irgendwie zentrale Figur haben, also die sich als Person of Color ausgibt, weil das in Deutschland so ganz anders verhandelt wird als in Amerika.
Was also ist denn da ganz anders?
Dass zum Beispiel also ganz viele Leute aus Südeuropa, die hier eindeutig POC sind, werden in Amerika weiß. Aber ohne irgendeine Debatte darüber. Und wir importieren aber unser ganzes Wissen über Rassismus aus dem amerikanischen Diskurs. Und deshalb passt es manchmal sehr gut, manchmal eben auch überhaupt nicht.
Jetzt ist diese Nivedita, die Studentin, ja vollkommen fertig, dass ihre Überidentifikationsfigur gar nicht das ist, was sie zu sein schien. Da heißt es im Roman, in einer Welt, in der Saraswati weiß ist, verstehe ich mich selbst nicht mehr. Was stellt denn diese Entdeckung mit Nivedita an?
Also dazu muss man tatsächlich erstmal verstehen, dass sie wirklich keine Sprache für ihr So-Sein hatte, bis sie angefangen hat, bei Saraswati zu studieren. Und das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, dass es in der deutschen Literatur auch diese Stimmen kaum gibt. Also irgendwie dieses Being Mixed Race. Der erste in der englischen Literatur, der erste Mixed-Race-Ich-Erzähler war Hanif Qureshi in Der Buddha aus der Vorstadt 1990. Also es ist noch nicht so lange her. In der deutschen Literatur haben wir es kaum. Also es gibt überhaupt keine Rollenmodelle für Nivedita. Und dann ist da diese indische Frau, die Professorin ist und die ja ein Indischsein vorlebt, das so ganz anders ist, weil von ihr wird ja erwartet, wenn du irgendwie Anschluss an diese Community haben möchtest, dann musst du aber auch so das Klischee einer Inderin sein. Da musst du eine Überidentifikation zeigen und ansonsten bist du ja verwestlicht. Und in Deutschland ist sie aber auch nie deutsch genug und so weiter. Und Saraswati zeigt ihr, sie kann in einer selbstbewussten, lauten Form auch indisch sein. Und dann plötzlich stellt sich raus, nee, Saraswati ist aber nicht Saraswati. Und das stellt wirklich ihr eigenes Konzept von Identität auf den Kopf. Sie hat
Meto Sanyal.
Hat ihr bei, was Rassismus ist.
Ah, jetzt haben wir irgendwie ein Problem mit der Leitung. Frau Sanyal, hören Sie mich noch? Ich höre Sie jetzt nicht mehr und hallo, Frau Sanyal?
Jetzt ist alles wieder da.
Ja, sehr gut, dann machen wir doch mal weiter, sonst hätten wir versucht, Sie anzurufen. Ich wollte Sie gerade noch fragen, ob Sie, Sie hatten gesagt, diese Literatur, die gab es gar nicht für Nivedita, an der sie sich hätte orientieren sollen, für Sie wahrscheinlich auch nicht, aber da wird doch gerade ganz schön aufgeholt. Ich meine, wir beide sprechen jetzt miteinander. Kürzlich hatte ich Bernardine Evaristo, die den Booker Prize bekommen hat, die sich mit ähnlicher Thematik beschäftigt. Wird da jetzt aufgeholt? Gibt es da endlich mehr Stimmen?
Also in Deutschland eindeutig, das ist der beste Bücherfrühling bisher jemals. Also es gibt so viele Bücher von BIPOCs, von POC-Autoren, Autorinnen in Deutschland, die ja einfach die deutsche Literatur bereichern. Es ist ja nicht, dass die deutsche Literatur jetzt denen es möglich macht zu schreiben, sondern im Gegenteil, sie machen die deutsche Literatur relevanter. Ja, es passiert ganz viel und wir setzen uns ja plötzlich mit Themen auseinander. Da hat vor 5 Jahren niemand drüber gesprochen im Mainstream.
In Ihrem Roman, da tobt dann bald ein schlimmer Shitstorm um die Professorin. Sie haben ja sowas selbst erleben müssen, als Sie 2017 in so einen Shitstorm geraten waren, weil Sie versucht haben, einen neuen Begriff für Opfer oder Überlebende von Vergewaltigungen zu finden. Haben Sie da auch was aufgearbeitet, indem Sie das jetzt so literarisch verarbeitet haben?
Genau. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass dieser Shitstorm eine wunderbare Recherche für dieses Buch war. Es hat sich damals nicht so angefühlt. Es war wirklich sehr, sehr erschreckend. Aber ich habe unglaublich viel über diese Dynamiken gelernt. Wie funktioniert das? Dass Shitstorme ja auch wirklich eine Halbwertszeit haben. Also nach 3 Wochen ist wirklich in der Regel das meiste vorbei. Also es gibt dann noch so ein Nachplätschern. Und dass sie in der Regel ein Mehr an Aufmerksamkeit bedeuten in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben. Also, dass jeder Shitstorm, ich habe auch relativ viel recherchiert tatsächlich, wenn die Menschen ihn überleben, viele überleben ihn auch nicht, auch das muss man dazu sagen, aber wenn sie ihn überleben, dann haben sie in der Regel danach bessere Jobs als vorher, mehr Aufmerksamkeit, mehr Leute haben ihren Namen schon mal gehört.
Sie haben ja auch ganz echte Tweets in dem Roman drin, wie so ein Chor tauchen da so Bekannte und Freunde, nehme ich an, auch von Ihnen, auf wie Hilal Seskin oder Ijoma Mangold und reagieren eben in echt auf diesen Skandal um Saraswati. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Naja, also vieles in dem Roman spielt ja im Internet, in sozialen Medien und es ist einfach ein mehrstimmiges Medium und der Gedanke, ich kann das Internet schreiben, das ist ja vermessen. Das war völlig klar, ich wollte diese Vielstimmigkeit abbilden. Ich wollte aber tatsächlich auch einfach von Leuten wissen, wie würdet ihr denn reagieren? Wäre es für euch ein Wunderpunkt, wenn ihr von einem solchen Fall lesen würdet? Und ich muss inzwischen sagen, ja, es wäre auch in Deutschland ein extrem Wunderpunkt. Und ich habe tatsächlich am Anfang so Freunde und Bekannte angefragt und dann habe ich angefangen, relativ breit, auch einfach Leute, die ich toll finde, die in den Debatten interessante Stimmen waren, anzuschreiben. Und ganz viele von denen haben mir dann Tweets gespendet. Es gab auch teilweise Leute, die mir ganze Artikel geschrieben haben, die auch in dieses Buch hineingeflossen sind. Also auch dieser kollaborative Effort für dieses Buch. Und es zeigt auch, also die meisten haben auch wirklich reagiert mit, oh, das brauchen wir in der deutschen Literatur. Ja, danach sehnen wir uns. Also nicht nur mein Buch, sondern Bücher dieser Art.
Und es ist auch tatsächlich sehr lehrreich, ich habe ja auch schon gesagt, sehr, sehr komplex, weil sie zum Beispiel diese zwei Frauen, die Nivedita und Saraswati, miteinander diskutieren lassen, all das, was uns beschäftigt oder wie so Begriffe scharf gezogen werden. Und da heißt zum Beispiel einmal, das Problem mit dem Antirassismus ist, dass er eine solche Überforderung ist und ja, dass alle immer wach und differenziert sind und niemals auf Stereotype zurückgreifen. Ich habe mich beim Lesen oder auch wenn ich solche Gespräche wie mit Ihnen jetzt vorbereite, frage ich mich immer, wie sollen wir diese Überforderung eigentlich bewältigen? Wie können wir das richtig machen?
Indem wir aufhören, von Menschen individuell zu verlangen, ihr müsst bessere Menschen werden. Sondern was wir brauchen, sind ja strukturelle Veränderungen. Also, dass sie dieses Wissen an den Unis, an den Schulen unterrichtet wird. Das ist ja übrigens auch das, was der Europarat von Deutschland fordert, dass er sagt, ihr müsst euch mit eurem Rassismus und eurem institutionalisierten Rassismus auseinandersetzen. Ihr müsst eure Institutionen antirassistisch schulen. Und gar nicht im Sinne von Deutschland ist da so böse, sondern auch in der Medizin einfach das komplette Wissen, wie zum Beispiel Krankheitssymptome sich auf nicht weißer Haut manifestieren. Also bei einem Herzinfarkt, wie funktioniert Errötung? Ist nicht da, wissen wir nicht, haben wir nicht, deshalb können wir nicht darauf achten, egal wie antirassistisch und wie nett wir sind. Das heißt, wir müssen dieses Wissen haben und unterrichten. Und deshalb ist es mir auch so ein persönliches Anliegen, ein bisschen zu diesem Wissen beizutragen, aber eben nicht, das ist natürlich auch ein Diskursbuch, aber es geht halt auch wirklich darum, dass Menschen emotional meinen Figuren folgen können und dieser Geschichte und irgendwie mitleiden und mitlachen und hoffentlich am Ende irgendwie durch diese ganzen Transformationen mit durchgegangen sind.
Und was Sie ja offenbar nicht wollen, ist, dass man vor lauter Verunsicherung gar nicht mehr fragt, oder? Weil das kann ja auch passieren, dass man irgendwie denkt, ja, bevor ich jetzt wieder in irgendeinen Fettnapf trete, frage ich lieber nichts. Aber das sagen Sie ja auch ganz deutlich, das kann jetzt auch nicht der goldene Weg sein.
Genau. Und das kenne ich tatsächlich von den Menschen, die ich sehr, sehr schätze, also von den guten Menschen, dass sie denken, oh, ich will bloß nichts falsch machen. Ich sage gar nichts. Ich kenne das wirklich in so Gesprächen zu sitzen. Alle fragen sich gegenseitig, wo kommst du her? Im Sinne von, aus welchem Dorf kommst du, aus welcher Stadt kommst du und wie war es bei dir? Und ich werde nicht gefragt, weil man genau weiß, irgendwie die Frage ist ja falsch. Und das stimmt. Die Frage ist, wenn sie als erste Frage kommt, bevor mich Menschen nach meinem Namen fragen, natürlich falsch. Aber ich habe das auch bei Interviews gehabt, dass sich Leute an mir entschuldigt haben, dass sie jetzt mit mir über Identitätspolitik reden. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, das ist jetzt angemessen. Und ich glaube tatsächlich, ja, ich möchte Leute einladen, in ein Gespräch zu gehen. Also dieses Buch ist auch wirklich eine Kommunikationseinladung. Und wie bei jedem Buch über Rassismus mache ich natürlich auch Fehler darin, die ich auch besser machen kann dann. Also wir alle lernen daran. Also bloß weil ich auch von Rassismus betroffen bin, heißt das ja nicht, dass ich außerhalb des Systems stehe und alles weiß. Nein.
Und Sie laden uns ein, auch über unsere Fehlerhaftigkeit lachen zu können, Midhu Sanyal. Vielen Dank dafür und danke für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ich bedanke mich bei Ihnen.